Hallo Daniel.
Hallo Thomas.
Na?
Na, was denkst du heute?
Völlig unvorhersehbar. Dazu kommen wir aber die nächsten Wochen irgendwann. Ein alkoholfreies Pilz.
Schau, ich trinke ein Pacific Theater, einen idealtypischen Tiki-Drink.
Oh, ja dann, cheers.
Oh, der ist fruchtig. Wollen wir niemals fehlen. Worum geht's denn heute?
Heute geht es um Phänomenologie.
Kannst du es nochmal sagen? Ich habe das nicht verstanden.
Phänomenologie, und jetzt
Bisschen
sagen wir
langsamer
es,
vielleicht.
genau, und jetzt sagen wir es alle zusammen. Phänomenologie.
Ah, das ist
Also,
ein
wenn man,
Wortungetüm.
ja,
Uiuiui.
ein Wortungetüm, was man auf jeden Fall üben muss. Das geht allen so. Man verhaspelt sich auch immer noch, selbst wenn man es jahrelang sagt. Was heißt Phänomenologie denn eigentlich? Gehen wir doch mal auf die Etymologie zurück.
Also da steckt drin offensichtlich Phänomen und da steckt drin offensichtlich Logos. Also irgendwie sowas wie Logos vom Phänomen, oder?
Ja, damit ist jetzt so mittel viel gewonnen, weil, wie wir aus dem Faust wissen, Logos kann alles Mögliche heißen, wenn vielleicht auch nicht Tat, wie Faust das dann übersetzt, aber ist doch nah dran. Fangen wir vielleicht mal mit dem ersten Wort an, Phänomen. Phänomen ist ein griechisches Wort und kommt von Phainestai, also sich zeigen, erscheinen, zutage treten. Sowas alles. Also ein Phänomen ist irgendwas, was sich irgendwie zeigt, zunächst mal. Und Logos muss dann so viel heißen wie Lehre von oder Untersuchung zu oder so. Das heißt, das ist eine Lehre vom Erscheinen, dem Wortsinne nach. Und jetzt ist es so, dass im Verlauf der Geschichte der Ausdruck Phänomenologie, der kein griechischer ist, also die Griechen kannten den Ausdruck Phänomenologie nicht, der taucht erst im Verlauf der Geschichte auf. Und der kann Verschiedenes heißen. Und es hat immer irgendwas mit Erscheinung oder vielleicht auch Schein zu tun und bedeutet heutzutage was ganz anderes als zum Beispiel bei Hegels Zeiten oder vorher. Und vielleicht sollten wir da schon mal einen ersten Unterschied einziehen, denn man kennt ja vielleicht dem Titel nach Hegels Phänomenologie des Geistes. Der Ausdruck taucht vorher auch schon auf, aber es ist vielleicht gar nicht so wichtig, was es da heißt, weil Phänomenologie des Geistes, das kennt man irgendwie. Und dann verbindet man es aber auch irgendwie noch mit einer Philosophierichtung im 20. Jahrhundert. Vielleicht kannst du schon mal anfangen damit, dann eine Differenz einzuziehen.
Ja, also ich glaube, bei Hegel lässt sich das wirklich übersetzen mit Erscheinungslehre des Geistes. Und zwar des Geistes, der sich selber gegenübertritt in bestimmten Problemen, in Fragestellungen, zum Beispiel in der Frage, wie funktioniert eigentlich der Geist? Also zum Beispiel der Frage, was ist Erkenntnis? Das sind so die Grundfragen oder ist die Grundfrage, von der die Phänomenologie aus anhebt. Und Hegels Vorgehensweise in dieser Phänomenologie ist auch eine strategische, denn er kommt ein bisschen zu spät zu einer Diskussion, in der sein Freund Schelling schon, sage ich mal, wichtige Punkte gemacht hat und eigentlich alle anderen auch. Und er war aber als Hauslehrer unterwegs und er muss sich jetzt einen Namen machen als Philosoph. Und sein erster Weg führt über die Veröffentlichung von, sage ich mal, etwas zugespitzten Aufsätzen in einem Journal, das auch Schelling mit ihm herausgibt. Und die Phänomenologie des Geistes ist, würde ich sagen, ein, ja, aus diesem gleichen Geist herausgeboren. Also man stelle sich vor, Hegel kommt zu spät zu einer Diskussion und es gibt ganz viele Positionen in dieser Diskussion. Und wenn man jetzt also irgendeine Gegenposition einnimmt, dann wird man eingegliedert sozusagen. Man wird irgendwie bestimmt durch diese Diskussion. Man ist dann halt irgendein Ismus in dieser Diskussion. Ja? Da vertritt einer den Ismus, der gegen einen anderen steht und so. Und das ist aber Hegels Anliegen nicht. Er möchte nicht eingegliedert werden, sondern er möchte gewissermaßen alle auf einmal kontern. Und sein Weg ist dann, dass er eine Frage stellt und Antworten darauf gibt, die alle aporetisch sind auf die eine oder andere Weise. Das stellt sich dann in einer quasi dialogischen Form so dar. Also jemand stellt eine These auf, dann sagt ein anderer, das funktioniert aber nicht. Dann stellt der andere die These verändert auf, dann sagt der andere wieder, das geht aber auch nicht. Und so verändert sich ununterbrochen die These. Aber es wird schon klar, dass diese Thesen, die da ablaufen, indem sie sich verändern durch stetige Kritik, eben auch Repräsentationen der Positionen sind, mit denen Hegel zu tun hat. Das heißt, er ownt gewissermaßen seine Gegner damit, dass er sie als Momente seines eigenen Gedankendurchgangs darstellt und dann zwei Dinge gleichzeitig tut. Er sagt, ja, ist okay, dass ihr diese Position vertretet, aber sie ist eben in genau der Weise unzureichend, wie ich sie hier dargestellt habe. Und sie hängt mit allen anderen auf die Weise zusammen, wie ich sie dargestellt habe. Und mein Durchgang achtet aber am strengsten auf die Konsistenz. Und so seid ihr eben immer zurückgelassene Positionen meines eigenen Gedankendurchgangs. Und insofern sind das Erscheinungsweisen des Geistes in unterschiedlichen philosophischen Problemlagen. Und die Phänomenologie ist einfach die Lehre von diesen Erscheinungsweisen.
Das heißt, es ist eigentlich eine Mega-Sammelrezension, die systematisch geordnet ist und einfach die Sachen, die so im Schwange sind, einordnet und zeigt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und interessanterweise aber eben auch damit eine sachhaltige Theorie des Geistes aufstellt. Also er macht damit zwei Sachen gleichzeitig. Das werden wir bei der anderen Phänomenologie auch noch sehen. Die meisten Philosophien machen mehrere Sachen gleichzeitig. Bei Hegel sieht man das eben. Also es geht nicht darum, eine Geschichte über den Geist zu erzählen, wie so ein Gespenst, was dann irgendwann auftaucht, sondern es ist, wie du gesagt hast, eigentlich eine strategische Publikation. Es ist auch eine metaphilosophische Publikation, in der sich zugleich aber zeigt, diese Philosophien sind alle irgendwie Geistformen und Hegel zeigt, wie das funktioniert. So, also das ist die Phänomenologie des Geistes nach Hegel.
Genau.
Jetzt
Dann
gibt es.
gibt es noch eine zweite Phänomenologie. Vielleicht möchtest du anfangen.
Gerne, mal historisch. Es gibt einen Astronomen und Mathematiker, Edmund Husserl, ein richtiger K&K-Bürger. Er ist, wurde geboren in der Nähe, da wo auch Freud geboren wurde, auch zu derselben Zeit, also zweite Hälfte 19. Jahrhundert, und macht dann Mathematik und Astronomie und so. Und irgendwann entdeckt er dann die Philosophie für sich. Er hört auch bei Brentano in Wien, ob Freud und Husserl jemals zusammen bei Brentano gehört haben, weiß man nicht so genau. Aber das ist so die Gegend, aus der er kommt. Und dann fängt er an, naja, aus einem eigentlich mathematischen Interesse heraus, sich mit Logik und Philosophie zu beschäftigen, was damals auch noch nicht so ganz getrennt ist. Veröffentlicht dann auch Sachen Frege, der Gottlob Frege, der große Mathematiker und Philosoph, reagiert und Logiker reagiert dann darauf. Gibt es einen Briefwechsel zwischen Husserl und Frege. Und im Verlauf seines Lebens entwickelt er sich dann immer mehr Richtung Philosophie, obwohl er mal so Leuten wie Cantor auch seine Prüfungen abgelegt hat und mit
Mit
David
denen er
Hilbert
auch befreundet ist,
genau.
Weierstrass, Cantor, Mathematiker, die er kennt, mit denen er mathematische Diskussionen führt, ja.
Genau, also der ist sozusagen richtig im Fach und wird dann aber irgendwie in die Philosophie reingetrieben. Und als er anfängt, später dann zu überlegen, woher das kommt, also wie die Motivation zur Philosophie eigentlich funktioniert oder funktionieren muss, spricht er auch davon, dass es eine harte Gnade war. Also das ist wirklich eine Art von Konversionsgeschichte. Also ein armer Mathematiker, der von der Philosophie überfallen wird und dann anfängt, die Grundlagen der Logik und der Semantik irgendwie zu untersuchen. Und dann arbeitet er sich zu einer Position durch, die er dann, oder zu einer Methode, die er dann Phänomenologie nennt. Um 1900, 1901 erscheinen dann die sogenannten logischen Untersuchungen. Und das ist der Startschuss für die Phänomenologie. Was er vorher macht, geht schon so in die Richtung, ist aber noch nicht so ganz da. Und ab da entwickelt sich das dann. Und diese logischen Untersuchungen sind zunächst mal relativ trockener Text. Also ich glaube, man kann Husserl jetzt nicht unterstellen, dass er ein großer Stilist ist.
Nicht, vor allem nicht in diesen Texten. Ja.
Nee, vor allem nicht in diesen Texten. Und es geht wirklich um so grundlegende Fragen wie, womit hat es die Logik eigentlich zu tun? Ist die Logik Teil der Psychologie? Muss überhaupt die ganze Philosophie in die Psychologie eingearbeitet werden? Und da arbeitet er sich dann durch und kommt zu der Position, nein, die Philosophie ist eine ganz eigene Sache und sie braucht aber eine eigene Methode. Sie muss sich klar darüber sein, genau.
Vielleicht können wir dazu ganz kurz einhaken. Was häufig unterbelichtet bleibt, ist, dass Edmund Husserl eben als Mathematiker doch durchaus weiter ein mathematisches Verständnis hat von den Dingen und davon, wie man zum Beispiel eine eigene Position begründen muss. Das zeigt sich schon in den logischen Untersuchungen, nämlich darin, dass es also erstens ein systematischer Durchgang durch unterschiedliche Themenbereiche ist, aber auch zweitens ein Durchgang, der sozusagen aufsteigende Reflexionen aufweist. Also es geht nicht nur darum, in einem einzigen Reflexionsschritt alle möglichen Bereiche zu beschreiben, sondern eben auch diese Reflexionsschritte selber nochmal zu bedenken. Und vielleicht ist es wichtig, weil das häufig in Einführungen in der Phänomenologie einfach vergessen wird, darauf hinzuweisen, dass die Mathematik im ausgehenden 19. und anfänglichen 20. Jahrhundert, also in diesen 60 Jahren von 1870 bis 1930, unterschiedliche Problemlagen meistern musste. Früher dran als die Arithmetik und auch ein bisschen die formale Logik ist die Geometrie. Denn die gerät durch zum Beispiel Carl Friedrich Gauss und andere in die Krise. Man hat 2500 Jahre lang auf Euklid geschworen und plötzlich stellen diese Mathematiker fest, dass die Axiome in diesen euklidischen Grundlagen nicht funktionieren. Und deswegen gibt es dann bald ein Programm für die neue Axiomatisierung der Geometrie. Und das geht so vor sich, dass man sozusagen von sehr allgemeinen Bestimmungen zu immer konkreteren Bestimmungen kommt und damit alle möglichen geometrischen Formen bestimmen kann. Das ist also eine bestimmte Form von Axiomatisierung im Erlanger Programm mitformuliert. Und nach diesem, sag ich mal, anschaulichen Vorbild versucht man dann natürlich auch die Arithmetik zu axiomatisieren, also sie letzt zu begründen, könnte man sagen. Und die Diskussion zwischen Psychologie und Logik gehört mit zu dieser Diskussion, weil Letztbegründungsansprüche natürlich da eine Rolle spielen. Die Psychologie sagt, die Logik ist einfach nur Ausdruck von Psyche. Und die Logik sagt, ja, aber ihr seid Psychologie, ihr setzt die ganze Zeit Logik voraus. Also da gibt es dann diese stetige Auseinandersetzung. Und Husserl ist mittendrin in dieser Auseinandersetzung. Und vielleicht kann man die Geschichte so zumindest zu Ende andeuten, dass die mathematische Axiomatisierung, also insbesondere der arithmetischen, der formalen Logik, am Ende darin also nicht gelingt. Ja? Das heißt, es gibt Mathematiker, die im Zuge der Auseinandersetzung mit dieser Letztbegründungsfrage zeigen, dass ein mathematisches System, das hinreichend komplex ist, eben immer Sätze erlaubt, die entweder unableitbar oder selbst widersprüchlich sind. Das wäre dann Kurt Gödel. Und mit diesem Ergebnis führt es dazu, dass man sagt, man hat jetzt eigentlich eine schöne Axiomatik, auch eine, die diese Selbstbezüglichkeiten verhindert, damit man also nicht in Paradoxien gerät. Und die wählt man jetzt einfach. Und damit kann man eigentlich beliebig viele Mathematiken erstellen. Das ist dann die moderne ZFC-Axiomatik. Das heißt, in der Zeit, in der Husserl Phänomenologie macht, ist die Mathematik noch tief gespalten darüber, wie sie sich eigentlich begründet. Also wenn wir Mathematik sagen, dann müssen wir von einer Disziplin ausgehen, die in starken Grundlagenkrisen gefangen ist in dieser Zeit. Also wir dürfen nicht von unserer modernen Mathematik ausgehen und unserem modernen Mathematikverständnis. Und wir müssen eben auch von einer Nähe der Mathematik zur Philosophie ausgehen, die sich erst ergibt, als die Mathematik dann ihre eigene Regularität findet und sich von der Philosophie so ein bisschen abgrenzt, beziehungsweise dann irgendwann die Philosophie in bestimmten Paradigmen anfängt, sich an der Mathematik zu orientieren. Das nur so als Hintergrund, weil das immer so vergessen wird. Und Husserl wird diesen Weg der ersten Axiomatisierung der Geometrie verfolgen. Er wird dann nicht geometrische Formen als Ausgangspunkt wählen, sondern das Phänomen.
Gödel ist tatsächlich auch ein gutes Stichwort, denn Gödel war ein eifriger Husserl-Leser. Das darf man auch nicht vergessen, dass diese Leute, die an diesen ganzen wirklich formalen Grundlagen gearbeitet haben, durchaus die Arbeiten von eben auch Phänomenologen, nicht nur den Analytikern, die es damals natürlich noch nicht gab, also Leute wie Frege oder Russell oder so rezipiert haben, sondern dass die durchaus auch Husserl gelesen haben. Und gerade Gödel ist jemand, der sich auf interessante Weise positioniert, denn der sagt, Husserls Phänomenologie schafft etwas, was die Mathematik nicht schafft. Also erstens sind sie sich einig drin, dass der Platonismus in gewissem Sinne stimmt. Also es gibt mathematische Gegenstände, es gibt logische Gegenstände, das ist nicht alles nur unser
subjektiv.
Geist. Genau, es ist nicht alles nur Vorstellung, es ist nicht alles nur Psychologie, sondern es gibt Strukturen, die man untersuchen kann und entdecken. Also in dem Sinne sind sie sich einig. Und Gödel bemerkt völlig zu Recht, dass die Axiome selber innerhalb der Mathematik nicht weiter abgeleitet werden können. In einer der letzten Folgen haben wir darüber gesprochen, dass Platon dieselbe Bemerkung schon macht, dass die Mathematik also einfach bestimmte Sachen annehmen muss, um Mathematik sein zu können. Das bemerkt Gödel auch wieder, geht aber weiter und sagt, wir haben doch eine Wissenschaft, die es möglich macht, diese Grundlagen noch weiter zu untersuchen und zu begründen, und zwar die Phänomenologie.
Genau.
Sodass wir also wieder dieses seltsame Verhältnis von Wissenschaften und Philosophie haben, nur jetzt eben in einer sehr spezifisch modernen Gestalt, an der Husserl irgendwie mitmischt. Was passiert also in den logischen Untersuchungen? Vielleicht können wir einfach mal den Text uns ein bisschen genauer angucken. Da geht es erstmal um recht klassische Themen. Also in den Prolegomena, also in der Vorrede, werden, du sagst, verschiedene Vorstellungen von Logik diskutiert und eben auch die Frage gestellt, ist das alles relativ? Gibt es gar keine logischen Gesetze und so? Und da greift er tatsächlich auf platonische, explizit platonische Argumente zurück und sagt, nein, der Relativismus kann nicht funktionieren. Es muss sowas wie Wahrheit geben. Weil der Relativismus sich im Grunde selbst widerlegt. Wenn ich sage, alles ist relativ, dann muss diese Aussage entweder relativ sein. Und dann kann
Oder
ich
widerspricht
zum
sich
Beispiel,
selber.
genau, kann ich zum Beispiel einfach sagen, nö, und dann ist es nicht so. Oder sie ist absolut wahr und dann ist nicht alles relativ. Also ganz klassische philosophische Probleme und Argumente. Und dann wird Semantik betrieben. Und das klingt alles noch relativ bekannt, wenn man so diese Philosophie vorher kennt, wenn man Frege kennt, da geht es um Bedeutung, da geht es um Teil und Ganzes, also Mereologie, die Lehre von Teilen. Dann geht es um Erkenntnistheorie, ganz klassische Philosophie. Und jetzt ist die spannende Frage, was ist eigentlich der Unterschied? Also was macht Husserl anders als andere? Und warum ist das Phänomenologie? Warum ist das nicht einfach Philosophie wie alle anderen auch? Die Neukantianer beschäftigen sich auch mit dem Verhältnis zu den Wissenschaften, die machen auch Erkenntnistheorie. Was ist eigentlich neu daran?
Na, ich denke, man kann ein bisschen zurückgehen auf diese Programmschrift, die Husserl dann verfasst hat oder veröffentlicht hat 1911, als Philosophie als strenge Wissenschaft, ja, Phänomenologie als strenge Wissenschaft sozusagen als Vorschlag. Und was er dort macht, ist eben diese Abgrenzung. Er sagt, wir haben ein Erkenntnisproblem, nur lässt sich das nicht einfach lösen, indem man zum Beispiel die Voraussetzungen der empirischen Wissenschaften mitmacht, wie das Teile des Neukantianismus tun, oder indem man irgendwie versucht, aus der Psychologie allgemeine Gesetze abzuleiten, was logisch problematisch ist. Wir brauchen eine Philosophie, eine philosophische Grundlage, die zugleich wissenschaftliche Strenge aufweist. Das ist ein ganz typisches Programm des 19. Jahrhunderts übrigens, nicht mal des 20. Nämlich nach dem Zusammenbruch des deutschen Idealismus, der möglicherweise, was die Prinzipiendiskussion so die tiefste philosophische Reflexion aufweist und dem Aufstieg der empirischen Wissenschaften und der Naturwissenschaften, gerät die Philosophie unter Druck überall. Sie muss sich ja rechtfertigen als Universitätsfach. Und das geht nur, indem sie entweder sich in die Geschichte verkriecht und sagt, wir machen Traditionspflege, oder indem sie sagt, naja, wir sind auch einfach ein wissenschaftliches Fach. Und als wissenschaftliches Fach müssen wir streng vorgehen. Und Husserl folgt genau diesem Programm und sagt, wir brauchen sozusagen eine Philosophie, die die Voraussetzungen klärt für all diese Wissenschaften, die dann sozusagen in regionalen Besprechungen ihrer jeweiligen Gegenstände von diesen Voraussetzungen ausgehen muss. Und zugleich hat Husserl aber einen Ausgangspunkt, der dann zum Beispiel von seinen Schülern oder von seinen Nachfolgern kritisiert wird, nämlich den Ausgangspunkt vom Bewusstsein, also so einem seltsam changierenden Begriff, der zwischen dem idealistischen Geist und der psychologischen Psyche so hin und her wechselt, obwohl Husserl sich von beiden ständig abgrenzt, merkt man aber dann doch, immer wenn er den Begriff meint, behandelt er ihn oft wie eine Sache und immer wenn er die Sache sozusagen kritisiert, dann bewegt er sich eigentlich in begriffslogischen Verhältnissen. Also sein Gegenstand ist ihm weniger klar, als er das gerne programmatisch haben möchte. Aber es wird dann auch deutlich, dass er das nur mit Reflexionsstufen sozusagen hinbekommt. Also wenn wir von einem Gegenstand ausgehen, den wir so beschreiben, wie er uns erscheint und nicht als das, als was er uns erscheint, dann ist die Frage ja schon beantwortet. Wenn ich also wissen will, was die Voraussetzungen sind, dann kann ich nicht einfach vom Was ausgehen, sondern dann muss ich davon ausgehen, was ist eigentlich das, was bleibt, wenn ich die unterschiedlichen Weisen, wie ein Gegenstand erscheinen kann, beschreibe. Was ist das Invariante? Was ist das, was sozusagen als Kategorie unseres Erkennens, auch durchaus unseres unmittelbaren Erkennens dient? Aber dann auch, was ist eigentlich die Einheit dieses Kategorischen? Also was sind die darüberliegenden Begriffe und was ist die Einheit dieser Begriffe noch? Und über dieses ständige Nachfragen nach Voraussetzungen kommt Husserl dann vom Gegenstand, vom Phänomen, von der reinen Deskription immer mehr in die Sphäre der reflexiven Deskription, also der Beschreibungen von Bewusstseinsakten, dann von begrifflichen Voraussetzungen, dann von Strukturen im Begriff, bis er dann irgendwann zum Ich kommt, zum Ego, zum Cogito, also zu dieser kartesianischen Voraussetzung in der Philosophie, die prinzipiell etwas begründen soll. Und er greift auch hier das zum Beispiel kartesische Programm wieder auf, diese Begründung zu leisten. Insofern, vielleicht das als letzter Satz von mir, ist Husserl eigentlich ein mathematischer Laie, philosophiegeschichtlich eher selektiv belesen, der sich die größten Aufgaben in der Philosophie stellt und auch zunehmend davon überzeugt ist, diese Aufgaben zu lösen mit seinem Projekt der Phänomenologie, bis hin zu dem, und darüber hast du gearbeitet und ich geforscht, bis hin zum Problem des Absoluten, das dann Ende der 10er Jahre für ihn immer bedeutsamer wird, bis hin zu einer philosophischen Kosmologie, Theologie, also wirklich den großen, großen philosophischen Fragen. Ein Teil der Phänomenologie, der häufig von Phänomenologen so ein bisschen beiseite gelassen wird, weil er weniger empirisch aussieht. Ja, also das ist Husserls großes Programm.
Genau, das sich eben entwickelt aus dem, wie soll man sagen, eher lokalen Problem, was denn jetzt Logik ist. Und da sieht man eben, wie er da so reingetrieben wird. Und noch zwei, drei Bemerkungen. Und zwar, was soll dieser Ausgangspunkt beim Gegenstand? Warum diese Betonung der Sachen? Das ist auch das berühmte Motto zu den Sachen selbst. Auch das übrigens ein platonisches Motto. Also die Aufforderung, doch jetzt mal die Sache selbst zu betrachten. Pragma autor, die Sache selbst. Statt, und das ist für Husserl auch wichtig, nur irgendwie so drüber zu reden, ist, glaube ich, ein Grundgedanke, den Husserl ganz wichtig findet, weil er auf eine Philosophie stößt, die er als bloße Verbalphilosophie empfindet. Also er hat den Eindruck, die Leute reden einfach nur irgendwie so vor sich hin, weil man immer so vor sich hin geredet hat. Und das ist vielleicht etwas harsch, aber glaube ich nicht immer falsch. Und die Aufforderung, zu den Sachen selbst zu gehen, bedeutet eben, sich mal anzugucken, worüber rede ich eigentlich? Und das kann aber eben, wie du es ausgeführt hast, nicht heißen, ja gut, dann gucke ich halt noch mal auf die Sache, die ich eh schon auf eine bestimmte Art und Weise auslege, sondern ich muss gucken, wenn ich die Sache angucke, wie schaue ich sie an? Wie zeigt sie sich? Und dann sind wir beim Feinesteil, beim Zeigen. Das heißt also von der Idee, nicht einfach nur vor sich hinzureden, zum Beispiel nicht, wie er das nennen würde, scholastisch, also bloß in schon bekannten Begriffen immer wieder so argumentative Punkte zu machen, sondern wirklich über die Sachen zu reden, kommt er zu der Feststellung, ja, aber was ist, oder kommt er zu der Frage, was ist denn die Sache? Wie zeigt die sich denn? Dann sind wir beim Phänomen und dann sind wir auch beim Bewusstsein, denn das Zeigen geschieht immer für ein Bewusstsein. Und dann ist er eben, sagen wir, rutscht er richtig ab irgendwann in die Ich-Philosophie. Es gibt auch eine wunderschöne Fußnote in der zweiten Auflage der logischen Untersuchung. In den logischen Untersuchungen spielt nämlich das Ich noch gar nicht so eine große Rolle. Da geht es eher um eben Erkenntnisstrukturen und Bedeutungsstrukturen. Und das Ich ist, ja, taucht nicht auf. Und dann gibt es eine Fußnote in den 10er Jahren, wo er sagt, jetzt habe ich es gefunden. Also erst guckt er hin und sieht nichts und dann guckt er nochmal hin und stellt fest, es muss ein Ich geben, das dieses Bewusstsein trägt, dem Sachen erscheinen. Später hat er dann die Paarung Gegenstand auf der einen Seite und Urstand auf der anderen Seite. Und auch das, auch Ausdruck wie Urstand, ist immer geborgt. Und du hast schon die kartesianischen Meditationen angesprochen, die ja auch irgendwie ein Sicherungsprogramm darstellen, ein Fundierungsprogramm, was Husserl aufgehört. Und Husserl fängt dann an, irgendwie in der Philosophiegeschichte Anknüpfungspunkte zu suchen.
Leibniz ist ein ganz wichtiger Autor in den 20er Jahren.
Genau, Platon taucht immer wieder auf, dazu habe ich ja meine Dissertation geschrieben, dass er immer wieder sagt, ja, die Phänomenologie vollendet das platonische Programm, was total merkwürdig ist, wenn man Husserl einfach nur als Bewusstseinstheoretiker liest. Der ist gar kein Bewusstseinstheoretiker, der sagt schon auch interessante Sachen zum Bewusstsein. Aber wenn man das bedenkt, was du gerade ausgebreitet hast, nämlich, dass er ein Fundierungsprogramm für strenge Wissenschaft hat, dann ist Bewusstsein einfach nur, naja, das, worüber er fast stolpert und was andere Phänomenologen ja dann auch gar nicht mehr so stark machen. Also Bewusstsein ist also eine bestimmte Kategorie, ein bestimmter Zugang zu den Problemen oder eine Linse fast schon, durch die er guckt und an der er auch irgendwo ein Stück weit scheitert, ist aber nicht die Hauptsache, sondern er bezieht sich auf Platon, dann bezieht er sich auf Kant, Leibniz eben, Descartes, also die ganzen großen Traditionen, die immer versuchen, Grundlagen zu diskutieren. Und da meandert er sich so ein bisschen durch, weil er auch kein großer Leser war. Er war nur ein großer Schreiber, muss man sagen. Also Husserl.
Vielleicht können wir das nächste Mal noch ein bisschen daran anschließen und das hier einfach zu Teil 1 machen, denn es gibt noch so viele Fragen. Was heißt eigentlich Intentionalität bei Husserl? Was ist die Epoche? Was sind diese seltsamen Reduktionen? Jeder, der Husserl ein bisschen gelesen hat, stolpert darüber. Und vielleicht können wir auch unseren ZuschauerInnen ein paar Leseempfehlungen zu Husserl geben. Das ist nämlich gar nicht so einfach, in denen einzusteigen. Und die logischen Untersuchungen sind ganz schön trocken.
Ja.
Also, was hältst du davon, wenn wir das Gespräch über Phänomenologie bei Zeiten fortsetzen?
Das finde ich gut, weil was wir jetzt gemacht haben, ist den Hintergrund skizziert, die Motivation und irgendwie die Richtung angedeutet, in die es dann gehen soll, was es dann mit diesen ganzen komischen Sachen zu tun hat, warum Husserl immer wieder Einführungen schreibt und wer da von diesem seltsamen ja, Geschöpf des 19. Jahrhunderts auf einmal in den Bann gezogen wird, das ist dann doch sehr spannend und verdient mindestens noch eine Folge mehr.
Genau, dann machen wir das doch. Hat mich sehr gefreut.
Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal und ja, zurück zu den Sachen selbst.
Zurück zu den Sachen selbst. Cheers.